Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Das ist gar nicht leicht, das zu singen. Möchtest du im Glauben wachsen? Möchtest du wirklich im Glauben wachsen? Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, ja, das tun wir doch irgendwie alle und wollen das doch auch alle. Oder ein anderer denkt, das passiert doch auch ganz von alleine, das Leben geht weiter und irgendwo wächst man dann auch weiter. Nein, ich glaube, unser Vertrauen zu Gott wächst und vertieft sich nicht automatisch. Es ist wie in jeder Beziehung, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dann kann Beziehung entstehen und wachsen. Wenn man miteinander viel redet und sich darüber immer besser kennenlernt, dann wächst Beziehung. Wenn man gemeinsame Erfahrungen miteinander macht, vielleicht auch schwere Erfahrungen durchhält, dann kann das sehr viel Vertrauen in Beziehungen schaffen. Und wenn man ehrlich ist, dann ist das auch etwas, was Beziehung fördert. Im Gegenteil, wer nicht authentisch oder echt ist, wer dem anderen etwas vorspielt, der hat in Wirklichkeit gar keine richtige Beziehung. Was für die Beziehung untereinander zwischen Menschen gilt, egal ob das am Arbeitsplatz, zwischen Freunden, zwischen Partnern, zwischen Eltern und Kindern oder wo auch immer ist, das gilt auch für die Beziehung zu Gott. Wir brauchen Zeit, Gespräch, gemeinsame Erfahrungen und Ehrlichkeit. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann wächst die Beziehung zu Gott. Als Hilfestellung für diese Predigtreihe Glaubensriesen, Seelenzwerge habe ich das Buch ausgewählt von Peter Scacero. Und weil ich es sehr beeindruckend fand, ich habe mich gefreut, dass ich im Vorfeld schon gemerkt habe, dass auch aus der Gemeinde viele das Buch gelesen haben, sich besorgt haben und gelesen haben. Herr Albrecht aus der Franke-Buchhandlung hier sagte mir kürzlich, das ist der heimliche Bestseller in der Filiale hier im Dezember und Januar dieses Buch war. Das heißt für mich, da liegt ein großes Interesse im Glauben wachsen. Wir sind ja in der Gemeinde im Moment mit vielen Nachdenken unterwegs über die Zukunft, über Strukturen, über Projekte, über alles Mögliche. Und das läuft auch alles gut, aber das innere Leben mit Jesus, das ist der Kern unserer Gemeinde, der Kern von jedem Einzelnen von uns, wie es uns mit Jesus geht. Und es ist toll, wenn wir wachsen, wenn wir stark werden, wenn wir viele Erfahrungen sammeln, jeder für sich und wir auch als ganze Gemeinde, dass wir Hindernisse überwinden und Menschen neu lieben lernen. Ich habe mich kürzlich riesig gefreut, als ich hörte, dass einige Senioren in einem Hauskreis sich verabredet haben, morgens um 7:50 für die Gemeinde zu beten, jeden Morgen. Gemeinsam, also nicht gemeinsam an einem Ort, sondern jeder gemeinsam dort, wo er ist. Toll, wenn so etwas entsteht, das ist nicht selbstverständlich, dass viel gebetet wird. Wie kann mein inneres Leben mit Jesus reicher, tiefer, ehrlicher und spannender werden? Wir haben jetzt 4 Sonntage Zeit, darüber zu reden. Und ich hoffe und bete darum, dass die Predigten auch Sie und dich neu herausfordern. Ich möchte mit Ihnen heute eine Geschichte aus dem Alten Testament betrachten, die ein ganz deutliches, großes geistliches Problem sehr klar macht und uns direkt vor Augen führt. Vorher schauen wir aber nochmal auf 5 Blockaden hin. 5 Blockaden des geistlichen Lebens. Das gibt noch mehr Blockaden, aber wir beschränken uns jetzt mal auf 5 in der Predigt. Erstens, Gott anrufen, aber nur das eigene meinen oder sich nur um das eigene drehen. Eine Blockade im geistlichen Leben ist, wenn meine Gebete sich eigentlich nur darum drehen, um meine Anliegen und was ich gerne hätte, wo Gott meinem Willen entsprechen soll. Das blockiert mein geistliches Leben. Wenn wir mal ganz selbstkritisch nachfragen, ist das wahrscheinlich ein großer Anteil in unserem Gebet, dass wir sagen, was wir gerne von Gott hätten, wie es werden soll und was wir so vorhaben und dass er segnen soll. Und ein kleiner Teil ist dann nur, der Teil, wo wir uns ihm überlassen, wo wir einfach mal nichts sagen, schweigen und versuchen zu hören, was er denn sagt. Wir haben am Anfang gesagt, zur Beziehung gehört es dazu, Gespräch. Aber wir trauen uns oft nicht. Und dann ist es wie eine To-Do-Liste von Dingen, die wir alle Gott sagen. Und still werden im Gebet vor Gott, hören, das fällt uns so schwer. Eine Blockade. Eine zweite, ein großes Hindernis. Gefühle wie Wut, Traurigkeit und Angst ignorieren. Vielleicht kennen noch einige ein Bild einer Lokomotive unter uns. Es ist eine Lokomotive und danach hingen so zwei Waggons dran. Das erste hieß Fakten, dann kam Glaube und hinten kamen die Gefühle. Das Ganze ist von einem sehr gesegneten Evangelisten Bill Bright veröffentlicht worden. Und er hat viel Gutes gemacht, dieser Bill Bright, aber an dieser Stelle hat er einen Irrtum mit hineingegeben, meines Erachtens, dass er die Gefühlswelt des Menschen sehr weit dadurch abgewertet hat. In dieser Sache war er ganz Kind seiner Zeit, dass die Rationalität im Vordergrund stand und dann das Vertrauen darauf und die Gefühle eigentlich unwichtig waren oder sich irgendwie dann dazu arrangieren. Ein Beispiel dazu, an dem Sie merken können, wie das nicht funktioniert. Stellen Sie sich vor, mich hat jemand betrogen, ja? Und ich merke das irgendwann, dass ich betrogen worden bin. Dann hieße das so, Fakt ist, Jesus wurde auch betrogen. Mein Glaube daraus ist, im Glaubensgehorsam weiß ich, dass ich ihm vergeben soll, weil Jesus hat auch vergeben, also vergebe ich ihm. Und mein Gefühl, meine Gefühle von Enttäuschung, Wut oder dass ich mich unbehaglich fühle oder sonst etwas, dass ich ihm gar nicht vergeben will, die werden dann plötzlich falsch, weil die darf ich ja nicht mehr haben. Ich habe es ihm ja vergeben. Und dann mache ich mich plötzlich schuldig, wenn ich trotzdem wütend bin. Verstehen Sie diese Abwertung des Gefühlslebens, die damals so mit eingeführt wurde? Das entspricht nicht der Ebenbildlichkeit Gottes. Wir sind mit Gefühlen geschaffen. Besser ist es an dieser Stelle, die Psalmen zu lesen. David hat in seine Gebete und Lieder so viel Herz hineingelegt, so viel Gefühl. Und das ist auch wichtig, das gehört auch in unsere geistliche Beziehung zu Gott, in unser Gebet, in unser Singen, in unser Vor-Gott-Sein, gehört es hinein, dass wir auch Menschen sind mit ganz viel Gefühl. Auch den sogenannten negativen Gefühlen, die ich aber gar nicht so nennen möchte, weil sie sind gar nicht nur negativ. Es sind auch von Gott geschaffene Gefühle, Wut und Enttäuschung. Drittes Hindernis, zu dem wir am Anfang kommen wollen, die Auswirkungen der Vergangenheit auf das Heute leugnen. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann sind wir wiedergeboren. Paulus sagt, was vorher war, das ist vergangen. Es ist Neues geworden oder Neues hat begonnen. 2. Korinther 5. Aber das ist richtig, was Paulus schreibt. Aber das wird oft falsch verstanden. Es stimmt, Gott schafft neues Leben in dir und das ist ein Schöpfungsakt einer neuen Identität, ein Freispruch von aller Schuld. Daran ist nicht zu rütteln. Aber trotzdem bleiben die alten Probleme des Lebens oft da. Das gleiche Leben umgibt mich nach meiner Bekehrung immer noch. Ich habe die gleiche Haarfarbe wie vorher und ich habe die gleiche Lebensgeschichte wie vorher. Also es ist eine neue Identität da mit Jesus, aber die Lebensthemen, die sind genauso geblieben. Und allzu schnell konnte es passieren, dass man das Alte einfach einen Strich drunter machen wollte und ganz neu leben wollte. Und ganz oft führt das in Enttäuschung hinein oder in ein Glaubensleben, was einfach so vor sich hin dümpelt und nicht weiterkommt. Viertes, Glaubenshindernis oder Glaubensblockade. Etwas für Gott tun, statt mit ihm zu leben. Wir wollen etwas für Gott tun. Und das ist auch richtig und das sollen wir auch. Glaube ohne Werke ist tot, schreibt Jakobus. Ja, aber nur irgendwelche Taten und Werke tun, nur aktiv sein und schaffen und für Gott ein Lastenesel zu sein und immer weiter und immer noch einen drauf und immer mehr. Nein, das ist auch eine Form vom Drehen um sich selbst. Nicht wir sind die Herren der Gemeinde und wissen alles, was zu tun ist, sondern wir brauchen Gott und wir brauchen auch seinen Auftrag in unserem Leben, was zu tun ist. Ich sage Ihnen mal ein paar sehr gefährliche Sätze, die so landläufig auch immer mal unterwegs sind. Der Satz, Gott handelt nicht, wenn du nicht betest. Gefährlicher Satz. Oder du bist verantwortlich, wenn die Menschen in deinem Umfeld nicht von Gott erfahren und in der Hölle landen. Sehr gefährlicher Satz. Das ist so nicht richtig. Es geht nicht darum, für Gott zu arbeiten, sondern mit Gott und aus Gott heraus zu leben und natürlich auch zu arbeiten. Eine letzte Blockade möchte ich jetzt noch ansprechen, bevor wir auf den Bibeltext kommen. Und zwar geht es da um unsere Gebrochenheiten, um Schwachheit und Versagen. Es wird häufig verdeckt, gerade auch bei uns in Gemeinden. Dabei heißt es eigentlich im Volksmund, unter jedem Dach wohnt ein Ach. Wir tragen, das wissen wir, wir tragen alle Fehler, Schuld und Scham und Not in uns herum. Aber in der Gemeinde tun wir dann manchmal so, als wäre eigentlich alles bei uns prima, tutti paletti und in Ordnung. Und wir wären so eine Art faltenfreie Superchristen. Auch das ist eine Form von Lüge. Wir haben Angst vor der Kritik, vor anderen, das kann ich verstehen, oder vor der Abwertung anderer. Und dann ist es uns der Schein irgendwie doch lieber als das authentische Leben. Wir tun so, als wäre alles in Ordnung, wir lächeln es einfach weg. Und oft ist es so, dass die anderen mitmachen dabei und auch nicht gerne über die unangenehmen Punkte ins Gespräch kommen. Und dann kommt so eine Scheinheiligkeit auf. Das Miteinander in der Gemeinde wird dann irgendwie hohl und leer und letztlich ist es doch verlogen. Die Bibel ist dagegen knallhart ehrlich. Ich zähle uns mal ein paar auf. Sie kennen sie bestimmt oder einige von Ihnen bestimmt sehr gut. Mose war ein Totschläger, David war ein Mörder und Ehebrecher, Hoseas Frau war eine Prostituierte, Jakob war ein Lügner, Jona war Rassist, Jeremia litt unter Depressionen. Paulus war ein Christenverfolger, Petrus hat Jesus verraten, Noah hat seinen Sohn im Suff verflucht, Abraham gibt seine eigene Frau in den Harem eines fremden Mannes. Und was auch immer, wir könnten die Reihe von den Glaubensgestalten, den Menschen des Glaubens, beliebig fortsetzen. Eigentlich katastrophal. Da ist kein schöner Schein um alles herum. Die Bibel geht da ganz anders mit um. Sie führt auch in die Geschichten der Gebrochenheiten der Menschen hinein. Und das führt für uns zu mehr Vertrauen, dass wir diese Geschichten auch kennen. Und ich denke, wenn wir in der Gemeinde mehr auch zu unseren Gebrochenheiten stehen können, die wir auch überwinden und überwunden haben, dann wird es auch ein Umfeld sein, in dem Menschen zum Glauben kommen können und mehr Vertrauen entwickeln können, als wenn es ein scheinheiliger Kreis ist. Wir kommen jetzt zu der angekündigten Person, die wir aus der Bibel kennen. Er ist der erste König Israels gewesen. Es muss ein beeindruckender Mann gewesen sein. Das Volk wünschte sich unbedingt einen König, so wie die anderen Völker auch Könige hatten. Und der Prophet Samuel suchte einen König aus und das war dann dieser Saul, über den wir nachdenken. Saul war als König sehr erfolgreich gewesen. Und damit wir so ein bisschen tiefer in die Thematik hineinkommen, möchte ich erstmal eine Vorbemerkung machen. Den Text, den wir gleich lesen, der ist recht brutal. Und ich empfinde es immer als grausam, entsetzlich und verkehrt, wenn ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, egal aus welchem Grund. Aber in der Kürze der Predigt klammere ich das Thema Gewalt jetzt einmal vollkommen aus dieser Geschichte aus. Das wäre ein eigenes Seminar, was man dazu machen könnte, über die Gewaltethik in der Bibel mal zu sprechen, ein spannendes Seminar, aber das passt jetzt nicht in diese Predigt hinein. Unser Fokus in der Geschichte, die wir lesen, soll jetzt einmal ganz auf dem Erleben des Sauls liegen, wie er Gott erlebt und wie er reagiert. Ich hoffe, Sie kommen da mit, auch wenn jetzt viel Blut fließt in unserer Geschichte. Ich lese uns das einmal vor. Saul schlug die Amalekiter aus Havila bis nach Schur und an der ägyptischen Grenze. Agag, den König der Amalekiter, fing er lebendig. An seinem ganzen Volk vollstreckte er den Bann und ließ alle mit dem Schwert töten. Aber an Agag, an den besten Schafen und Rindern und auch an den vom zweiten Wurf und den Lämmern und allem, was wertvoll war, wollten sie den Bann nicht vollstrecken. Sie vollstreckten den Bann nur an dem Zeug, was man verachtet und wegwirft. Saul bekommt eine Anweisung von Gott. Da sprechen wir ein andermal drüber, wie das zustande kommt, dass so eine Anweisung kommt. Aber er bekommt eine Anweisung von Gott, den Bann zu vollstrecken, das heißt den Feind und alles, was zu ihm gehört, zu töten, aber er macht es nicht. Er wählt aus. Die wirklich nützlichen Tiere, den Reichtum des Feindes, den nimmt er für sich und seine Leute. Er wagt ja einen Kampf für Gott. Er ist darin mutig, dass er das macht. Er ist der gesalbte König. Er ist für Gott unterwegs. Aber in seinem Handeln für Gott ist er nicht konsequent, sondern er denkt vor allem an seinen Nutzen. Und er ist schwach gegenüber den anderen Soldaten. Jetzt wendet sich Gott an Samuel. Samuel ist der Prophet zur Zeit Sauls. Ich lese: Da kam das Wort Jahwes zu Samuel. Ich bedauere es, Saul zum König gemacht zu haben, denn er hat sich von mir abgewendet und meine Befehle nicht befolgt. Wie denken Sie? Wie reagiert Samuel? Er hat jetzt von Gott gehört, dass was passiert, dass Saul verworfen ist. Er hatte Saul herausgesucht, er hat ihn gesalbt und jetzt bedauert es Gott. Ich lese uns weiter. Samuel war tief betroffen und er schrie die ganze Nacht zu Jahwe. Und früh am Morgen machte er sich auf den Weg zu Saul. Man berichtet ihm, Saul ist nach Karmel gekommen und stell dir vor, Samuel, er hat sich dort ein Denkmal aufrichten lassen und dann ist nach Gilgal weitergezogen. Samuel betet intensiv, die ganze Nacht, und dann geht er zu diesem Saul hin. Er will ihn konfrontieren mit dem, was er gemacht hat. Und jetzt kommen die beiden Männer zusammen. Der eine noch voll im Siegesrausch, weil ihm alles gelungen ist, und der andere mit so einer massiven Kritik, dem Entzug der Legitimation des Königs. Ich bedauere, ihn zum König gemacht zu haben. Hören Sie jetzt mal rein, wie es weitergeht. Als Samuel zu Saul kam, empfing dieser ihn mit den Worten: Jahwe segne dich, Samuel. Ich habe den Befehl Jahwes ausgeführt. Und Samuel entgegnet: Aber was höre ich da für Schafe blöken? Und welche Rinder höre ich brüllen? Saul, man hat sie von den Amalekitern mitkommen lassen, erwiderte Saul. Das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, und jetzt müssen wir genau zuhören, um sie Jahwe deinem Gott zu opfern. An allen anderen haben wir den Bann vollstreckt. Stimmt das? Diese Worte verraten ganz viel über den Charakter Sauls. Saul verdreht hier die Wahrheit. Es ging ihm um zwei Dinge. Er wollte den Soldaten den Reichtum lassen und er selbst hat auch kräftig zugegriffen. Und er verrät uns, dass Jahwe nicht sein Gott ist. Er sagt, um deinem Gott Samuel zu opfern. Das heißt, er entfremdet sich längst von Gott. Wie reagiert Samuel? Vers 16. Hör auf, sagte Samuel zu Saul. Ich muss dir sagen, was Jahwe mir in dieser Nacht mitgeteilt hat. Sprich, erwidert Saul. Und Samuel sagt, als du noch gering von dir dachtest, wurdest du das Oberhaupt der Stämme Israels. Zum König hat Jahwe dich gesalbt. Dann schickte er dich los und sagte, geh und vollstrecke den Bann an den sündigen Amalekitern, kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du nicht auf Jahwe gehört? Warum bist du über die Beute hergefallen und hast getan, was Jahwe missfällt? Aber ich habe doch auf Jahwe gehört, erwidert Saul. Ich bin doch den Weg gegangen, auf den er mich geschickt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat die besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben gelassen, um sie Jahwe, deinem Gott, in Gilead zu opfern. Doch Samuel erwidert, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt dir, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist ihm eine Sünde wie Zauberei und Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, verwirft er auch dich als König. Und jetzt wird der Bericht immer trauriger. Saul fängt an, um Samuel zu buhlen und um Gott. Aber das Problem ist, es geht ihm auch hierin eigentlich nur um seinen Eigennutzen. Können Sie noch, dass wir den Text noch ein bisschen weiterlesen? Vers 24, da sagt Saul zu Samuel, ich habe gesündigt. Saul sieht es ein, ich habe gesündigt, denn ich habe mich über den Befehl Jahwes und über deine Anweisung hinweggesetzt. Ich habe mich vor meinen Leuten gefürchtet und ihnen ihren Willen gelassen. Vergib mir bitte meine Sünde und komm mit mir zurück, dass ich vor Jahwe anbete. Aber Samuel sagte zu ihm, ich gehe nicht mit dir zurück. Du hast das Wort Jahwes verworfen und Jahwe hat nun auch dich verworfen. Du kannst nicht mehr der König Israels sein. Samuel dreht sich um und wollte weggehen. Aber Saul hielt ihm am Mantel fest, sodass ein Zipfel davon abriss. Da sagt Samuel zu ihm, genauso hat Jahwe heute das Königtum Israels von dir abgerissen. Und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Er, der Ruhm seines Volkes Israel, lügt nicht. Und es tut ihm auch nicht leid. Er ist nicht wie ein Mensch, der seine Entscheidung bereut. Und jetzt kommt Saul nochmal und versucht es noch einmal. Ja, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch wenigstens vor den Ältesten meines Volkes. Und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich mich vor Jahwe, deinem Gott, niederwerfe. Was war das Problem Sauls? Saul hat Dinge für Gott getan. Er hat viel gewagt. Er ist für ihn in die Schlacht gezogen. Wir können uns dieses existenzielle Drama kaum vorstellen aus heutiger Sicht. Er hat sich eingesetzt, er war von Gott auch dazu beauftragt. Aber in seinem Herzen hörte er doch nicht wirklich. Es war nicht sein Gott. Er nutzte nur die Salbung Gottes zu seinem Sieg. Sein Gott war im Prinzip, trotz aller Vokabeln, sein Gott war sein Ego. Saul suchte zuerst seine eigene Ehre. Er ließ sich ein Denkmal bauen. Samuel sollte ihn öffentlich vor den Ältesten Israels ehren. Das ist der eine Punkt, der geistliche Punkt. Es fehlt Saul aber auch etwas anderes noch. Es fehlt ihm an emotionaler Reife. Seinen Kriegsleuten konnte er nicht widerstehen und gab ihnen die Kriegsbeute. Und vor Samuel tat er so, als hätte er eigentlich den Willen Gottes noch übertreffen wollen und ihm die Tiere alle als Opfer mitbringen wollen. Und vor Gott beugt er sich als reumütiger Sünder, aber eigentlich nur, um öffentlich geehrt zu werden. Erst wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, ist Wachstum im Glauben möglich. Das Vertrauen auf Gott auf der einen Seite und die emotionale Reife auf der anderen Seite. Peter Scacero hat da ein Missverständnis bei sich selbst nach langer Zeit Gemeindearbeit als Pastor festgestellt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das kennst du auch gut. Ich bin auch so ein Glaubensriese und Seelenzwerg. So ein Glaubenswisser, der ganz viel von der Bibel weiß. Aber doch ein Vertrauenskneifer. Was wage ich denn wirklich im Leben mit Jesus? Wenn wir darauf schauen und von Herzen um den Heiligen Geist darin bitten, dann hoffe ich, dass er uns auch in dieser Zeit dieser vier Predigten innerlich berührt und verändert und dass daraus viel Vertrauen und Glaube wächst. Dann wird es hier sehr lebendig. Darauf freue ich mich. Amen. Wir wollen nun ein Lied miteinander singen, und zwar das Lied Allein deine Gnade genügt. Und wir bereiten uns mit diesem Lied auch auf das Abendmahl vor.